Herzlich willkommen zu In Sachen Sonnenschein, dem Podcast über Hausaufgaben mit Hausaufgaben von drei Freunden mit bester Laune am Anfang oder fast in der Mitte des Februars. Mhm. Marcel.
Hallo.
Ich starte ganz einfach mal. Warst du schon in Bangladesch?
Bin ich quasi in diesem Moment.
Du bist quasi in diesem Moment, was bedeuten soll, wir haben, um den Streak aufrecht zu erhalten oder zu halten, diese Folge etwas früher aufgenommen, damit du in Ruhe und dich nicht grämen musst, dass wir ohne dich eine Podcast-Folge aufnehmen, in Bangladesch jetzt bist und wir haben es vorher aufgenommen, damit das alles läuft. Aber es war natürlich auch eine Fallfrage.
Eine Fangfrage.
Richtig.
Richtig.
Eine also, Fangfrage. Was ist eine Fallfrage? Eine Fangfrage. Warst du denn schon bei der Botschaft?
Also zunächst mal muss ich sagen, es hätte mir natürlich wesentlich besser gefallen, wenn wir das Gerücht gestreut hätten, dass ich über die Gabe der Bilokation verfüge und an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Also mein Reisepass kam ja dank glücklicher Umstände, die ich in einer anderen Folge erwähnt habe, quasi auf die allerletzte Sekunde, wurde direkt eingetütet. Ich will ja jetzt nichts Schlechtes über die Botschaft von Bangladesch sagen, aber wenn ihr mal 10 Minuten Zeit habt, startet doch mal spaßenshalber den Vorgang, ein Visum zu beantragen. Es ist ein bisschen wie ein Flashback in die 90er, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Das muss man vorausfüllen und dann muss man das da erstmal hinschicken. Ari war im Dreh mehr oder weniger und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, meine Unterlagen direkt abzugeben. Und Stand der Aufnahme habe ich noch nichts gehört. Es gibt jetzt noch, die Bearbeitungszeit wird allerdings auch so im Standard angegeben, dass ich quasi mein Visum bekomme und ins Flugzeug steige. Der Plan ist aber jetzt in den nächsten Tagen mal nachzufragen und im Zweifelsfall einfach nochmal hinzufahren und so lange Terror zu machen, bis ich es bekomme. Wenn alle Stricke reißen, kann man auch ein Visum vor Ort beantragen, also bei Einreise, direkt in Dhaka. Das geht in der Regel ganz gut. Das Problem ist natürlich, wenn du dann erfährst, dass du keins bekommst.
Ja.
Weil dann sitzt du halt auf dem Flughafen in Dhaka.
Auch hier habe ich aus dem Leben, nicht meines Lebens, sondern eines Kollegen, die Geschichte, dass der mal nach China geflogen ist, mhm, mit einem Arbeitsvisum, weil er da 3 Wochen arbeiten sollte, und ist in China aus dem Flugzeug gestiegen und sie haben ihn wieder zurückgeschickt, weil das Arbeitsvisum leider falsch datiert war.
Oh Mann.
Und das ist natürlich mega ärgerlich.
Ja.
Ja, zumal also auch Familienvater, der hat alles arrangiert, dass halt die 3 Wochen, die er nicht in London ist, alles gut läuft, mit Großeltern aktiviert und so weiter. Und dann, ja, also er rief uns an, wir haben zunächst gelacht und dann ja unser Beileid ausgedrückt, denn das ist schon, also ist halt auch, ich hasse ja langes Fliegen und lange Reisen.
Ja,
wollte ich
gerade sagen, man ist ja auch nicht in 2 Stunden da.
Ja, und na gut, ja, er hat es dann verkraftet, war auch eher der Fehler denn dieses Reisebüros, das sich drum gekümmert hat in beruflichen Gründen und gut.
Aber ich kann sagen, ich habe meine Impfungen alle aufgefrischt. Ich hatte vor Ort erfahren, ich war ja schon mal vor 11 Jahren in Bangladesch und hatte mich selbstverständlich damals auch geimpft. Und damals hieß es, eine Typhusimpfung hält 10 Jahre, dann sollte man sie auffrischen. Und jetzt wollte ich sie auffrischen lassen und der Arzt sagte, es gibt so neue Hochrechnungen, dass das doch länger halten könnte. Dann sagte ich, das kann sein, aber ich hätte bitte trotzdem gerne eine Auffrischung.
Ich würde damit auch nicht spielen. Ich kann mich vor vielen Jahren daran erinnern, dass ich mal Hepatitis-Spritzen bekommen habe für Auslandseinsätze beim Technischen Hilfswerk. Und mir ging es nach den Impfungen gar nicht mal so gut. Mhm. Ist das immer noch so? Oder
ich hatte Glück, ich habe gar nichts gemerkt. Die meinte, bitte 2 Tage kein Sport, habe ich mich auch dran gehalten, aber ansonsten hatte ich gar nichts.
Okay. Na, dann ja, wünsche ich dir jetzt sozusagen, während unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Folge lauschen, alles Gute nach Bangladesch und wir freuen uns auf ganz viele Fotos.
Also ich bin auch sehr gespannt, was ich gerade erlebe.
Ja. Sehr, sehr schön. Benni, wie geht's dir so?
Alles super, alles schön.
Ja, du hast dich gerade ein bisschen zurückgehalten und du hast gegen unsere Regel der...
Ich habe nicht gegoogelt, ich habe lediglich schon bezüglich der Hausaufgabe habe ich nur... nochmal gecheckt, ob mein Text da ist.
Okay,
also da sehe ich schon, ihr seid besser vorbereitet als ich. Ich hatte mir vorgenommen, das so ein bisschen aus dem Ärmel zu schütteln.
Das finde ich gut.
Das finde ich gut. Das kannst.
Ja, das werden wir sehen. Fällt ja, wahrscheinlich werde ich auch nicht einen Augenblick auf das Niedergeschriebene schauen, aber
du hast dir Gedanken gemacht.
Na, ich will dir ein bisschen was dazu erzählen, wenn wir dann über die Hausaufgaben reden. Ja, ansonsten, bei mir gibt's auch nichts Neues. Ich bin weiterhin abstinent, also Stand der Aufnahme und hoffentlich auch dann noch, wenn du in Bangladesch deine Abstinenz frönst.
Ja, ich bin auch abstinent, nicht zuletzt inspiriert von dir.
Ja, tut mir leid, ich habe diese Wirkung manchmal. Glücklicherweise nicht mit allem, was ich tue.
Du hast manchmal so etwas Entalkoholisierendes.
Ja.
Ich finde es übrigens total super, dass ihr eure Abstinenz immer so herausstellt.
Ja, wir sind noch in einer Phase, in der wir uns da gegenseitig versichern und bestärken.
Ich merke das.
Witziger Funfact, also regelmäßige Zuhörer wissen ja, dass Benny gerne, während wir dem Bier frönen, dem After Age schlicht dem
Chateau. Bin ich momentan auch abstinent.
Da bist du momentan auch abstinent. Und ganz einfach, ich hatte immer noch eine Packung in unserer Süßigkeiten-Schublade. So. Irgendjemand in unserer Familie
hat die aufgegessen.
Oder weggeschmissen. Tja. Also ich habe...
Könnte auch sein.
Was ist das denn? Ja, easy. Ich habe das jüngste Familienmitglied in Verdacht, womit nicht die Katzen gemeint sind.
Ach so, verstehe.
Aber ich werde das klären, sobald wir dann mit der Aufnahme durch sind. Herzliches Willkommen in die Hörerschaft ebenso. Und ehe wir jetzt noch lange rumschwafeln, würde ich sagen, lass uns einfach reinkicken mit der Hausaufgabe.
Okay, dann machen wir das so.
Hefte raus. Vorlesen.
Was war denn nochmal die Hausaufgabe?
Marcel, was war denn die Hausaufgabe?
Wir haben erfreulicherweise, wir sind ja immer besonders happy, wenn wir Hörerinnen-Aufgaben bekommen. Bislang waren es tatsächlich nur Hörerinnen. Macht ja nichts. Und die Frage war, gibt es ein Buch aus unserer Kindheit, jetzt weiß ich nicht mehr die genaue Formulierung, was uns besonders geprägt hat oder womit wir was Besonderes verbinden? Ja,
oder,
so,
genau, oder wollen wir uns auch
was uns wichtig war. Oder, ein Buch, was uns als in der Kindheit wichtig war. Die Idee war auch so ein bisschen von der Hörerin, dass wir roundabout ein Jahrgang sind, eine Kohorte zumindest, und vielleicht gibt's da ja Parallelen oder vielleicht
Überschneidung.
Denkt der eine oder die andere, hey, das kenne ich auch. Und normalerweise ist es ja so, dass die Person, die die Hausaufgabe gestellt hat, anfangen muss. Das war beim letzten Mal Benny. Da die Hörerin nicht anfangen kann, würde ich einfach sagen, Mobby, ist das okay, wenn du anfängst?
Heute fragt er wenigstens mal und gibt nicht einfach den Pokal weiter.
Heute sagt
weiter.
Er nicht einfach Mobby, wie Gut. siehst du
das? Aber das ist nur eine Variation von dem Hinweis, dass du dran bist.
Okay, sehr schön. Ich hatte mich da sogar vorbereitet. Wir sind ja wieder in meinen heiligen Hallen, aber das machen wir dann vielleicht ein bisschen später. Ja, danke für die Hausaufgabe. Wieder mal ein herzliches Dankeschön, weil es wieder mal was losgetreten hat, was lange vergessen ist. Denn als Appendix zu der Hausaufgabe kam ja noch der Hinweis, vielleicht habt ihr das euren Kindern auch vorgelesen. Mhm. Und da musste ich nicht lange nachdenken. Tatsächlich kann ich mich an vorgelesene Bücher nicht so wahnsinnig viel erinnern.
Warte mal, ich habe noch, entschuldige, wenn ich dazwischen grätsche. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, wir einigen uns auf zwei Titel. Also wenn jetzt einer von uns nur einen hat, ist auch okay. Aber so, wollen wir das so machen? Du einen, ich einen, Benny einen, du einen, ich einen, Benny einen?
Genau, so machen wir das. So machen wir
Sehr
das.
Gut.
So machen wir das. Doch. Ach, Gott sei Dank, da muss ich jetzt nicht so lange reden. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass meine Mutter gerne Märchen vorgelesen hat, und man unterscheidet ja die beiden großen Märchenhäuser, also die Andersen-Märchen oder die Grimms-Märchen. Also jetzt zumindest, als ich aufgewachsen bin. Mit Grimms-Märchen konnte ich immer nicht viel anfangen, muss ich dazu sagen. Die fand ich ein bisschen daneben.
Ja. Kannst du flesh it out, please?
Ich glaube, also worüber ich mich schon gefreut habe, ist, dass der Böse am Ende immer fürchterlich leiden musste bei Grimms Märchen. Aber grundsätzlich, dass Rotkäppchen gefressen wurde, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Hm. Und das war mir vielleicht ein bisschen zu blutrünstig oder unheimlich. Oder ich weiß nicht, ich konnte damit nicht viel anfangen. Auch Hänsel und Gretel fand ich grausam, dass Kinder ausgesetzt werden. Das war ja so eher die geschürte Angst eines Kindes, ohne Eltern unterwegs zu sein. Ich kann es gar nicht mehr spezifizieren, ist auch schon lange her.
Ich habe nur einen Gedanken dazu. was, also klar, das waren ja auch Geschichten mit einer sehr eindeutigen Botschaft immer, ne? Mhm. Für die Zuhörerschaft, die sich übrigens ursprünglich auch gar nicht an Kinder gerichtet haben. Und was ich noch aus dem Studium weiß, ist, dass wir heute sehr, sehr entschärfte Versionen von diesen Märchen lesen. Die waren noch viel, viel krasser im Original.
Okay, und heute bedeutet auch von vor 45 Jahren.
Ja.
Ist das lange her? okay, also wie gesagt, also was kann ich herausstellen? Andersens Märchen, das teile ich auch mit meiner Frau. Wir mögen die heute noch und lesen sie gerne. Gut, also auch dem Kind haben wir eher, wenn es denn Märchen waren, das war nicht so häufig, wir haben eher andere Geschichten vorgelesen, dann eher Andersens Märchen vorgelesen. Gut, woran ich mich aber ganz besonders erinnern konnte, und das ist, sprang schon während Silke sprach, sprang es vor mein geistiges Auge, es gibt ein Kinderbuch, das heißt, Wo die wilden Kerle wohnen.
Klassiker.
Und ich glaube, ich war der Hardcore-Fan von den wilden Kerlen. Ja, es ging, ja, also ihr kennt es. Es geht um, ich glaube, das Kind heißt Max. Der ist ganz unartig am Abend und jagt seine Mutter und spielt Streiche und wird dann oben ohne Abendessen ins Bett geschickt. Und dann durch Wunder wächst in seinem Zimmer ein Wald und er ist dann auf einer einsamen Insel, wo viele Monster, wilde Kerle wohnen, und durch seinen Ideenreichtum jagt er den Monstern Angst ein und wird dann der gefeierte Star, König der Monster, und irgendwann reist er wieder ab und dann wacht er in seinem Kinderzimmer wieder auf und hinter der geschlossenen Tür, also in seinem Zimmer, steht das Abendessen und alles ist gut. Und das ist so ein schönes Kinderbuch, was ich verschlungen habe, und ich habe sogar, und deshalb bin ich ein bisschen traurig, ich habe sogar eine Handpuppe von einem der wilden Kerle. Und vielleicht, wenn die ihr was erzählt.
Hast du noch nicht gefunden?
Doch, die hatte ich vorhin sogar in der Hand, aber ihr seht, es ist hier verlegt. Etwas. Ich räume mal ein bisschen um, damit der Tisch so sitzt, dass drei Leute dran sind. Irgendwo liegt es hier rum, ich werde es gleich finden, ich bin mir sicher. Und das ist eine sehr, sehr schöne Kindererinnerung. Das habe ich auch Lara gelesen und ihr das Buch gegeben, und ich glaube, sie hat es aber nicht so sehr verschlungen wie ich.
Ja, also was so für die stärkste Erinnerung für mich an dieses Buch war, war dieser coole Anzug, den der Junge anhat.
Mit den Ohren, ne?
Genau. Ja,
und der eine Kapuze
mit Ohren. Gut. Und weil du das gerade so sagst, deine Tochter hat das nicht so verschlungen, könnte so ein bisschen vielleicht der rote Faden werden, bin schon gespannt, was Manny dazu sagt, dass man doch merkt, finde ich, wenn man Vater ist, man gibt seinen Kindern was weiter, manche Dinge bleiben hängen und manche Dinge, die einem selber total wichtig waren, die zünden einfach nicht. Mhm. So, ne? Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Der Nachwuchs soll ja kein Klon sein. Aber trotzdem ist es auch so ein kleiner Stich Wehmut. Ja, ist auch mit dabei, wenn man denkt, so Mann, das war mir so wichtig und das bedeutet mir sogar heute noch was. Und das lässt sich so nicht übertragen. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen schade.
Ja. Na gut, das, was ich weitergegeben habe, ist die Liebe zur Musik. Vielleicht nicht zum Musizieren, aber Lara ist ein absoluter Music-Addict und das ist mir viel wichtiger, als die gleichen Kinderbücher zu mögen wie ich.
Klar.
Gut, aber ich schweife ab. Also das wäre das erste Buch. Meine zweite Vorstellung wird wahrscheinlich etwas länger. Aber dann
Hast du das noch, das Buch?
Das habe ich noch, das Buch. Ich habe es heute panisch gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Okay. Ich vermute, es ist in dem, was wir Jugendzimmer nennen.
Keller? Zwischen den
Oh, Chapeau. Das war gut. Ja, ich hab's definitiv noch. Ich habe auch das originale Buch noch. Das sieht auch sehr geliebt aus.
So müssen Bücher aussehen,
finde ich. Gut, dann hattest du gesagt, ich, Marcel.
Dann bin ich dran.
Dann bist du dran.
Weil das wurde Käfer.
Bitte,
bitte, bitte. Ich hatte auch genau, wie du gerade gesagt hattest, als die Hausaufgabe kam und wir sie zum ersten Mal gehört haben, hatte ich auch sofort einen Titel im Sinn. Und das ist quasi so eine Art Familienlegende bei uns. Denn das Buch heißt, wenn ich mich recht entsinne, Tucki, der kleine Lastwagen.
So weit geht das zurück, ja?
Bei mir geht das so weit zurück. Und das war aber tatsächlich für mich, also ich lese ja sehr, sehr viel und sehr gerne. Und das habe ich auch schon immer getan. Und Tucki war, glaube ich, so meine Initialzündung. Ich habe das heute recherchiert vor dem Podcast. Ich habe das Buch nicht mehr. Und ich habe es auch im Internet nicht mehr gefunden. Also es passiert mir nur sehr selten, dass ich eine Google-Suche mache und quasi überhaupt keinen Treffer kriege. Ich habe auch nur noch eine sehr vage Erinnerung, was darin passiert. Also es geht offensichtlich um einen kleinen Lastwagen. Und ich glaube, der hatte irgendwas für einen Spielplatz und der musste einen Berg rauf. Und das war, glaube ich, das Hauptproblem in dem Buch, dass er entweder sehr alt oder sehr klein und sehr voll beladen oder eine Mischung davon, weiß ich nicht mehr. Er kam jedenfalls den Berg nicht rauf. Das war die ganze Spannungskurve. Das richtet sich an sehr kleine Kinder. Und die Familienlegende, die da dazu gehört, ist, dass meine Eltern bis heute erzählen, dass sie mir dieses Buch immer und immer und immer wieder vorlesen mussten, bis zum Erbrechen. Sie sagen das auch heute, beide noch mit so einem leicht schmerzverzerrten Gesicht, wenn der Name fällt. Und die Legende, das ist ja jetzt an und für sich, ich meine, alle oder viele kleine Kinder lieben das ja.
Ich wollte gerade sagen, Gleiche das ist so eine genau. Geschichte, kann jeder erzählen. Eben,
das ist noch nichts Besonderes, aber in meinem Fall war das so, dass ich das Buch irgendwann auswendig mitsprechen konnte. Und ich habe auch natürlich genau gewusst, wie meine Eltern die Geschichte vorlesen. Also ich habe es auch genauso betont wie sie. Und ich wusste, wann sie umblättern. Und dann bin ich bei den Nachbarn rumgelaufen, die auch kleine Kinder hatten, die noch nicht lesen konnten, habe das Buch mitgenommen und habe denen vorgelesen und habe ja auch immer an der richtigen Stelle umgeblättert. Weswegen die anderen Eltern alle so, boah, Marcel kann schon lesen, das ist ja krass. Was, der kann nicht lesen?
Ja, hätte mich aber nicht gewundert. Und wo du es gerade sagst, Lara hatte auch ein Lieblingsbuch in der Altersklasse. Es war rot, es war ein Auto und nicht kein Lastwagen. Und es war das kleine rote Auto. Und es war so ein Puzzlebuch, wo das rote Auto auf jeder Seite eingepuzzelt werden musste. Mhm. Und dann gab es halt irgendwie die Geschichte dazu, wie die Familie mit dem roten Auto in den Urlaub fährt. Und immer dieses. Also das hat sie von ihr, von der besten Freundin von Michaela irgendwie zugeschickt bekommen zum ersten Geburtstag oder ich weiß es nicht mehr genau. Wir sind ihr bis heute sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Buch haben. Wir haben dieses Buch auch noch. Also wir haben so eine Kiste für Lara mit Kindheitserinnerungen und da ist dieses Buch drin. Es sieht auch sehr geliebt aus.
Cool.
Also es hat auch die ersten Zähne aushalten müssen, was Kinder so machen mit Büchern. Also schön, ja, hast mich gerade sehr zum Schmunzeln gebracht.
Ja, also jedenfalls für mich war das Buch eben wirklich so, ich habe ab da, habe ich mich auch, ich weiß noch, dass ich mich richtig drauf gefreut habe, in die Schule zu kommen und selber lesen zu lernen und habe dann eben ab da eigentlich immer gelesen. Also das war so das erste große Buch, an das ich mich erinnern kann.
Schön. Aber genau das sollte Vorlesen auch in einem auslösen.
Ja, das ist natürlich der
Idealfall. Dass man sagt, ich möchte das gerne selber können.
Mhm.
Das stimmt. Ja. Das ist natürlich das Beste, wenn es so ist. Bin ich schon dran?
Dann, ja.
Also, bin ich schon dran.
Gut. Ich glaube, selbst wenn ich Tuki vorlesen würde, würde es nicht viel länger gehen.
Das wissen wir ja nicht, weil es ja verschollen ist. Also ich habe auch sofort an... Also ich habe an mehrere Bücher gedacht, aber ich habe, als wir die Hausaufgabe bekommen haben, und das eine, das schiebe ich nur gerade so vorne weg, das war kein Buch, sondern es war eine Buchreihe, die, warum auch immer, ich als Kind gerne gelesen habe, das war Pitschepuck, der Briefträger.
Davon hatte ich eine Kassette.
Finde ich total... Also kommen wir mal auf die Überschneidung. Ich kann null mehr erzählen. Also es ging um Pitschepuck, den Briefträger. Ich glaube, das war so ein Typ mit so einem schwarzer Schnurrbart irgendwie. Mhm. Aber sonst kann ich mich an nichts mehr erinnern inhaltlich. Deswegen fällt das flach. Aber ich habe tatsächlich das Buch mitgebracht, weil ich es nämlich wirklich noch zu Hause habe. Ich habe das immer aufbewahrt, weil ich hoffe, dass meine Tochter das vielleicht auch mal liest und mein Sohn. Und zwar ist das von, es ist sehr französisch geschrieben, aber sie ist Amerikanerin und ich kann es so gar nicht aussprechen, weil die Amerikaner nennen sie Madeleine Langley, also Madeleine Langley geschrieben eigentlich und das Buch heißt Die Zeitfalte, hat noch andere Titel in Deutschland, ist auch irgendwie unter der Spiralnebel 101 und das Zeiträtsel oder so schon mal auf den Markt gekommen.
Abgedreht.
Ist auch schon aus den 60ern. Ich habe es mit 11, 12 gelesen. Da ist auch die, also von der Zeit ist auch die Ausgabe. Also ich kann es vorher nicht gelesen haben. Das fand ich total klasse, das Buch. Das ist 200 Seiten. Eigentlich, glaube ich, habe ich es überhaupt nicht verstanden als 11, 12-Jähriger, weil, also Geschichte ist relativ schnell erzählt. Es geht um das Mädchen Meg und ihren Bruder Charles Wallace, den alle, also die, sie werden beide für sehr komisch gehalten, aber der Bruder noch mehr, der Kleine. Der ist sehr eigenartig dabei, ist, weil der sehr spät angefangen hat zu reden und so weiter und so fort. Aber der hat halt ein besonderes Talent. Er kann tatsächlich sich telepathisch in andere Menschen einfühlen. Also es gibt so, es beginnt so mit Szenen, wie er seine Schwester kann nicht schlafen und sie wundert sich so, ah, normalerweise kommt doch mein Bruder so zu mir ins Bett, wenn es so gewittert und so, und sie kann nicht schlafen, geht dann runter in die Küche und in der Küche sitzt schon Charles Wallace und sagt, ich habe uns schon Kakao gemacht, ich habe nur gewartet, dass du kommst, so nach dem Motto, und dann kommt die, und dann sagt sie, ja, warum hast du so viel gemacht? Na, weil Mutter auch gleich kommt, und dann steht die Mutter auch in der Tür. Also das ist so seine Begabung, und den Vater gibt's nicht, beziehungsweise der taucht erstmal nicht auf. Er ist Physiker, die Mutter auch, und der hat ein Experiment gemacht vor 5 Jahren und ist seitdem verschollen. Das ist so die Grundidee, und die beiden Kinder treffen auf Frau was denn, Frau die das und Frau der Gestalt. Und diese drei sind sehr seltsame alte Damen, und die führen sie noch mit einem anderen Jungen aus der Schule zusammen, Calvin, und letztendlich offenbart sich, dass diese drei Damen sind Aliens, sie kommen von einem anderen Planeten, und sie wollen praktisch die Kinder dazu bringen, dass sie mit ihnen auf ihren Planeten kommen und dort sowohl den Vater befreien, der nämlich dort ist, als auch gegen ein unbekanntes Böses kämpfen, das S genannt wird, erstaunlicherweise. Also das ist so die ganze Einführung, letztendlich viel hin und her, und zum Schluss gewinnen sie das natürlich, sie schaffen es, und der Vater wird auch befreit und kommt wieder.
Sie schaffen es?
Sie schaffen es auch. Also warum ich sage, ich glaube, ich habe das nicht verstanden, es ist tatsächlich, habe ich mich erst jetzt nochmal mit befasst, dann als Vorbereitung auf diese Hausaufgabe, dass die Autorin tatsächlich extrem wissenschaftsinteressiert war und sich für Quantenphysik wahnsinnig interessiert hat und ein Fan von Heisenberg und Einstein war. Und darauf basiert auch so ihre Idee. Das heißt, auch dieses Reisen, das nennt sie Tesserung oder im Original Tesseract wohl. Und da wird eben die Zeit gefaltet. Deswegen heißt auch dieses Buch so, um so Räume auch zu überwinden. Und das ist schon etwas sehr spacig. Und es geht halt einerseits um diese Wissenschaft und andererseits tatsächlich aber auch um sehr biblische Inhalte. Und das zusammenzubringen habe ich, glaube ich, als Kind nicht geschafft. Aber ich fand es trotzdem wahnsinnig spannend. Und ich habe sogar, witzigerweise, ich musste eine Buchvorstellung in der 6. Klasse machen, da habe ich dieses Buch genommen, und dann kamen wir aufs Gymnasium in Berlin. Für die Hörer, die nicht in Berlin wohnen, geht man normalerweise erst nach der 6. Klasse, wechselt man erst die Schulform und kommt dann zum Beispiel ins Gymnasium, und in der 7. Klasse musste ich wieder eine Buchvorstellung machen, und da habe ich einfach die gleiche nochmal gemacht, in der Hoffnung, dass von meinen Mitschülern, die mit mir in diese Klasse gewechselt sind, das nicht merken. Jetzt haben natürlich welche gemerkt, aber die Lehrerin wusste es nicht, von dem her war es egal.
Was an der Geschichte ein bisschen untypisch für dich ist, ist, dass du deine Unterlagen aufgehoben hast.
Das stimmt. Nee, das Lustige, ja, das stimmt. Hast du wirklich recht. Das ist seltsam, aber vielleicht lag es mir doch so sehr am Herzen, dass ich das gemacht habe.
Aha, und also, okay, das klingt wirklich sehr
abgespaced. Es ist wirklich sehr abgespaced.
Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist?
Hast
du
das? Nee, das habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber ich weiß, ich habe das irgendwie zu einem Geburtstag geschenkt bekommen, und ich habe also nicht so wie du heutzutage, aber ich habe auch als Kind alles schon immer gelesen. Ich weiß nicht, woher die Liebe kam. Ich weiß zum Beispiel, mein Bruder mochte lesen damals überhaupt nicht. Aber ich habe schon immer alles gelesen, und zwar, also ich sage das aus Spaß, oder ich sage das zu meinen Kindern, und es ist kein Spaß eigentlich, weil wenn ich am Frühstückstisch saß am Wochenende, habe ich mich so gelangweilt, dass ich selbst die Milchpackung gelesen habe. So, ne? Also ich habe wirklich alles gelesen, was ich hier in die Hände bekommen habe. Auch alle lustigen Taschenbücher, die es gab, also es musste keine hochtrabende oder abgespacede Literatur sein. Und ich habe halt auch dieses Buch dann gleich verschlungen, und irgendwie gerade wahrscheinlich, weil es so dermaßen seltsam war, fand ich gerade das gut, weil es eben nicht Pitchepuck der Briefträger war wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Ja.
An der Kassette erinnere ich mich übrigens noch, dass er irgendwann mal in die große Stadt in einen Einkaufsladen ging.
Also, so ein Einkaufszentrum. Also ich weiß, ich hatte mehrere Bücher, das war so eine ganze Serie, aber da kann ich mich null mehr dran erinnern inhaltlich. Aber das ist aber hängen geblieben, also bis heute. Ich habe es seitdem nicht mehr gelesen. Ich habe gestern damit angefangen, die ersten 10 Seiten wieder zu lesen. Und ich werde das irgendwann meiner Tochter geben oder es ihr vorlesen.
Ja, vorlesen vielleicht. Ja. Ich habe, da komme ich dann bei mir selber auch gleich nochmal drauf. Hast du mal geschaut, ob die noch irgendwas geschrieben hat? Oder?
Die hat mehrere Sachen geschrieben, die wohl auch in die gleiche Richtung gehen, aber habe ich auch jetzt erst rausgefunden. Also ich habe früher offensichtlich nie, beziehungsweise es gab halt, als ich 12 war, kein Internet, wo du gesagt hast, was hat die denn noch geschrieben? Und von dem her hat mich das wahrscheinlich zwischendurch auch einfach nicht interessiert. Aber wie gesagt, ich habe es auch sofort gefunden bei mir im Regal. Ich wusste, es ist da. Und weil ich es immer durch die Weltgeschichte geschleppt habe, auch als ich in der Schweiz gelebt habe, war es mit dabei. Auch als ich wieder, habe es auch wieder mit zurückgenommen. Also irgendwie habe ich eine Verbindung dazu, ohne jetzt genau sagen zu können, was denn so mega cool daran ist. Kann ich nicht. Hat irgendwas in mir berührt.
Vielleicht findest du es wieder, wenn du es durchgelesen hast jetzt.
Ja, also ich weiß, also das Einzige, was noch ist, es geht tatsächlich darum auch, es geht darum immer um dieses Bedürfnis, gleich sein zu wollen. Also diese Kinder sind ja so Außenseiter und es geht denen eigentlich immer darum, das merkst du, dass die haben so das Bedürfnis danach, eigentlich genauso zu sein wie alle anderen und eben keine Außenseiter zu sein. Und im Verlauf ihrer Reise kommen sie aber auf einen Planeten, der von diesem Bösen beherrscht wird, wo tatsächlich alle gleich sind, beziehungsweise alle zum gleichen Moment auch das Gleiche tun. Also es ist tatsächlich das in Extremform, wo sie natürlich auch merken, offensichtlich ist es gar nicht, das ist gar nicht so gut, so gleich zu sein. Es wäre zwar schön, wenn eben alle gleichberechtigt oder gleich toleriert werden, aber man will eigentlich gar nicht sein, so wie alle anderen. Ja. Weil vielleicht ist es auch das, was dann so hängen geblieben ist.
Ja, also ich würde sagen, da hast du mal definitiv keinen Klassiker rausgezogen.
Nein, kein Klassiker.
Definitiv, ich habe auch noch nie was von gehört. Von Zeitfalter habe ich tatsächlich irgendwas
mal. Ich habe festgestellt, bei meiner Recherche jetzt, es gibt sogar Filme, es gibt Verfilmungen, die habe ich auch nie gesehen.
Vielleicht daher. Ja. Vielleicht daher, aber der Begriff Zeitfalte, irgendwie hat der...
Na gut, man merkt, du bist kein Trekkie. Wenn du Star Trek gucken würdest...
Dann weiß Zeitfalter, hast du da schon 1000 Mal gehört.
Das mag sein. Ich habe das wohl auch immer gesehen, aber ich vergesse sowas halt auch immer schnell wieder. Ja. Übrigens so Jugendbücher. Und jetzt gerade gesagt, du schleppst das schon die ganze Ewigkeit. Es gibt tatsächlich eine Buchreihe, die ich aus der Jugend gerne mitgeschleppt hätte, die ich nämlich verschlungen habe. Und das war die von Enid Blyton Geheimnis-Reihe. Irgendwie von Kindern, die halt so Detektive. Also das typische 3 Fragezeichen bloß, dann mit jemandem, der sich toll verkleiden kann und dann immer so kleine Rätsel und habe ich geliebt und meine Mutter hat es irgendwann verschenkt. Die ganze Reihe mit allen Büchern komplett. Und das war. Ein lauter Nachmittag zu Hause.
Warst du nicht gut drauf?
Ja. Weil man nicht gefragt wird.
Ja, das war ein Fehlgriff. Das war ein Fehlgriff. Gut, haben wir bei Lara tatsächlich auch mal gemacht. Die hatte so ein Buch mit Tieren, wo Tiere abgebildet waren. Da war sie relativ klein. Und das hat sie dann irgendwann nicht mehr angeschaut. Und dann gab es irgendwann mal bei uns, ich glaube, Pute oder so zu essen. Und dann meinte sie, was ist die Pute für ein Tier? Und dann meinte sie, das ist so ein Vogel, der ist ziemlich hässlich. Und meinte sie, der ist doch in dem einen Buch. Und dann rannte sie in ihr Zimmer, um das Buch zu
holen. Und das Buch war weg.
Das war schlimm. Aber das Buch kam dann wieder. Also wir haben es dann zurückgeholt von dem wir es geschenkt hatten. Aber dann mussten wir uns auch mächtig entschuldigen. Das ist war kein guter Buch.
Nee, sollte man besprechen.
War kein guter Buch. Nee, es ist wirklich
es blöd. Es ist aber auch zur Verteidigung der Elternseite manchmal bei Kindern schwer einzuschätzen, woran sie noch so hängen. Ne? Ich habe oft, also klar, jedem fällt sofort was ein, was ganz wichtig ist fürs Kind, aber dann sind das ja oft Sachen, die dann Monate, Jahre in irgendeiner Ecke liegen und in dem Moment, wo sie weg sind, heißt es dann plötzlich, Moment mal, wo ist denn?
Ja.
Ist auch nicht mal ganz einfach.
Gut, ich bin mir sicher, hätten wir nicht dieses Gesprächsthema gehabt, was ist denn das für ein Tier? Gut, heute wird die Diskussion nicht mehr entstehen, weil Lara ja keine Tiere mehr isst. Aber gut, sei es drum und wahrscheinlich hat sie auch nicht so viel, was wir noch wegschmeißen würden. Sie ist ja unterdessen mit 15, wird sie uns wahrscheinlich den Scheitel ziehen. Okay, ich mach mal weiter mit
Runde 2.
Runde 2 ein.
Obwohl ich weiß nicht, ob wir mit Pitjapok schon fertig
sind. Ja, doch sind wir.
Ich bin ganz schön kurz gekommen.
Vielleicht machen wir irgendwann nochmal Hörspiele der Jugend als Thema.
Bestimmt sogar.
Oder ein Pitjapok-Special.
Nein, ein Pitjapok-Special machen wir nicht, aber das Hörspiel, das können wir
das
sicherlich.
Könnte sein, das könnte gut sein. Da können wir
lange drüber reden. Da
habe ich sicherlich auch einige Geschichten zum Lachen. Immer schön, mit euch erinnere ich mich immer so an, wie war das in Ihrer Kindheit? Den Jingle haben wir übrigens noch nie gemacht, ne?
Doch, haben wir schon mal gemacht, in den ersten Folgen.
Ja. Okay, gut. Gut, das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist mein Mega-Kinder-Superstar-Buch. Und das Buch heißt Der Wind in den Weiden,
ja.
The Wind in the Willows.
Noch ein Klassiker.
Von Kenneth Graham. Die Geschichte von ihm finde ich so toll. Der ist eigentlich Investmentbanker gewesen zur Jahrhundertwende. Und vorletzte Jahrhundertwende. Hat seiner Tochter immer Geschichten erzählt. Und irgendwann hat er gesagt, er hat da viel mehr Freude dran, Geschichten zu erfinden, als an seiner Tätigkeit als Investmentbanker. Und ist dann Autor geworden. Und warum mag ich das? Also es ist eigentlich ein Buch, gut, mit vermenschlichten Tieren. Und die brechen zu einer Reise auf. Und warum gefällt mir dieses Buch? Oder warum hat es geklingelt? Ich weiß, meine Mutter las mir das Buch vor. Und ich war hin und weg von der Sprache des Buches. Weil das so plastisch beschrieben war. Und das war so ein Buch, wo ich meinte, ich muss unbedingt lesen lernen, um das selber lesen zu können. Das Problem ist, bei dieser komplexen Sprache, die da verwendet wird, war der Frustrationslevel relativ schnell gegeben, spätestens beim vierten Wort.
Ja.
Und dann verschwand es auch im Bücherregal, bis dann Lara in dem Alter war. Und das haben wir tatsächlich gemeinsam gelesen. Also ich habe es gelesen und sehr schön illustriertes Buch, was wir haben. Und wenn wir die Zeit haben, würde ich gerne einen Ausschnitt daraus vorlesen.
Ich würde sagen, den nehmen wir uns.
Den nehmen wir uns. Also ganz einfach, das haut mich weg. Als sie ausdruckslos in stummes Elend starrten, das sich vertiefte, als sie langsam erkannten, was sie gesehen und alles verloren hatten, tanzte eine launische kleine Brise von der Wasseroberfläche auf, wirbelte die Espen auf, schüttelte die taufrischen Rosen und blies leis und zärtlich in ihren Gesichtern. Und mit seiner sanften Berührung kam sofortiges Vergessen. Denn dies ist das letzte beste Geschenk, das der gütige Halbgott sogar denen zuteilt, den sich in ihrer Hilfe offenbart hat. Die Gabe des Vergessens. Vor dem Schrecken die Erinnerung sollte bleiben und wachsen und Fröhlichkeit und Vergnügen überschatten. Und die große eindringliche Erinnerung sollte allen kleinen Tieren, denen aus Schwierigkeiten geholfen wurde, das Leben nach dem Tod verderben, damit sie glücklich und unbeschwert wie zuvor sein sollten.
Also ich würde mal sagen, wenn du so einen Text heute in der Kinderbuchabteilung abgibst, wird man dir wahrscheinlich einen Vogel zeigen.
Wahrscheinlich schon. Ja, aber ganz, ganz toll.
Ja, wundervoll.
Ganz, also und das ganze Buch, also Beschreibung der Natur, von allein die Geräusche des Flusses, die beschrieben werden. Wer es nicht gelesen hat oder vielleicht so ähnlich wie bei mir in die Vergessenheit geschickt hat, wieder vorholen, lesen. Es ist für Erwachsene mindestens genauso vergnüglich wie für Kinder.
Ich finde auch schön, was du gesagt hast, dass das eben natürlich kann einen diese Sprache überfordern. Das muss man schon auch irgendwie im richtigen Moment lesen oder hören. Aber wenn es der richtige Moment ist und man auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie schön Sprache sein kann,
ja,
dass das halt nicht nur Kommunikation ist, so es passierte XY, sondern dass da ganze Welten aufgemacht werden können, das ist schon echt ein besonderer Moment, finde ich.
Ja, absolut. Und passiert bei dem Buch andauernd. Also mir.
Und wir hatten das ja auch als kleiner Einschub in der letzten Folge, dass wir uns kurz darüber echauffiert haben, dass Schule so selten Begeisterung weckt und manche Dinge sich schwer in Noten abbilden lassen. Und ich finde, mit Literatur ist das genauso. Also ich habe das ist allerdings nach meiner Wahrnehmung ein bisschen besser geworden. Also Tristan, mein kleiner Sohn, die lesen Texte, die die Kids auch, also ich meine, alle interessiert sie nie, aber die haben jetzt zum Beispiel Den kleinen Vampir gelesen oder so, was ich auch super gerne als Kind gelesen habe. Mega. Und ich finde, da ist es doch ganz genauso, dass du sagst, was will man denn Kindern mit irgendwas überfordern? Erstmal ein bisschen Liebe erzeugen und zeigen, was das alles kann. Und dass da auch eigentlich für jeden irgendwo eine Geschichte dabei ist, anstatt jetzt ich finde, selbst in den Oberstufen zu sagen, Faust zu lesen, ist so, das ist ja nun die absolute Königsklasse. Ne? Da muss man doch erstmal ganz viel Leseerfahrung haben, um das dann auch richtig einschätzen zu können und würdigen zu können.
Also ich habe den Würdigungsschritt, glaube ich. Also mir wurde es vergällt.
Ja, diese, eben. Das ist ja genau das, was dann in der Regel passiert. Ja.
Ja, ja, ist auch tatsächlich die Frage, ob das eben, ob man das in Schule überhaupt erreichen kann, dass man da hinkommt, so habe ich dich verstanden.
Genau, das meine ich.
Dass man das dann überhaupt wertzuschätzen weiß und es eben nicht eine Pflichtlektüre ist, die einen eigentlich völlig überfordert und nervt. Und nervt. Genau. Ja. Was schade ist, weil wahrscheinlich eben wirklich, wenn man das jetzt oder wenn man das halt 10, 20 Jahre später lesen würde, das erste Mal, dann wäre es vielleicht ganz anders.
Ja, ja, ich glaube, für manche Texte, also so blöd das immer klingt, und also ich hätte den Spruch, den ich jetzt gleich bringe, absolut gehasst. Aber für manche Sachen hilft es halt auch doch, ein bisschen Lebenserfahrung zu haben,
absolut,
um zu verstehen, worüber da eigentlich gesprochen wird.
Absolut. Hm. Ja, ich glaube, in der letzten Folge war es, dass ich erwähnt habe, wie die eine Lehrerin eher übergriffig Kindern gegenüber kommuniziert hat. Tatsächlich bei einem Elternabend der gleichen Schule habe ich dann auch das Gegenteil, die Deutschlehrerin nämlich kennengelernt, die eigentlich die Oberstufe, also Lara geht in die 10. Klasse momentan, eigentlich die Oberstufe unterrichtet, und die stellte sich vor in einem der ersten Elternabende des Schuljahres und meinte, sie freut sich so sehr, mal keine Oberstufenklasse zu haben und die große Chance zu haben, bei den Kindern, Schülerinnen, Jugendlichen, den Funken der Liebe für die deutsche Sprache und deutsche Literatur wecken zu können. Und die hat dann einen Monolog gehalten über 10 Minuten, was sie vorhat und weshalb sie glaubt, dass sie da gute Grundlagen finden wird und einen fruchtbaren Boden stoßen wird, was sie lesen wird und warum sie es lesen wird und was sie daran so liebt. Und es trägt sich heute fort. Wir sind jetzt im zweiten Halbjahr der 10. Klasse. Lara liebt diese Deutschlehrerin, weil sie sagt, die brennt für ihr Fach, die hat Freude dran, die nimmt sich Zeit, die ist auch kritischen Tönen gegenüber, wenn einem ein Buch nicht so gefällt, also, und sie müssen auch Klassiker lesen, dann ist sie da auch offen, aber es wird dann ausdiskutiert und sie meinte, sensationelle Lehrerin.
So muss das sein, aber eben ist es auch so schade, dass das halt am Ende immer an der Person hängt und du würfelst, ob du Glück hast und eine tolle Person kriegst oder daneben greifst und da irgendjemand hast, der seine Zeit absetzt.
Ja. Gut.
Der Wind in den Weiden.
Der Wind in den Weiden. Lass ihn nichts drauf kommen.
Wie auch. Ja. Ich habe als zweites Buch, also ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir könnten das wahrscheinlich reihum noch ziemlich lange fortsetzen.
Ja.
Oder?
Also, und zwar von jung startend bis wahrscheinlich heute.
Ich habe beim zweiten Titel habe ich ein bisschen überlegt und da bin so nach vorne gesprungen. Und es gibt so ein paar Bücher, habe ich, glaube ich, in dem anderen Podcast schon erwähnt und hier auch, die ich auch immer regelmäßig noch lese. Und eines davon ist Der kleine Hobbit. Das habe ich relativ früh gelesen. Und was mich, also ich glaube, die Geschichte ist ja bekannt, spätestens seit der grauenhaften Verfilmung.
Langatmig.
Die war wirklich fürchterlich. Also, was mich daran so fasziniert hat, war dieses eine ganz andere Welt aufmachen. Also das hatte ich so in diesem Umfang, fällt mir kein Buch, ich meine, das macht natürlich jedes Buch irgendwo, aber so in dieser Form, dass sich das auch so echt anfühlte und du gedacht hast, dass das könnte es vielleicht tatsächlich irgendwo so geben, weil ja auch eben alle hatten Vorfahren und Geschichten und unterschiedliche Kulturen und Städte und Reisewege und ihre eigenen Mythen und Legenden und so. Das hat mich total fasziniert. Das habe ich sehr, sehr oft gelesen. Und ich hatte dich ja, Benni, auch gerade gefragt, hast du mal geschaut, ob die Autorin noch was anderes geschrieben hat? Weil auch das war bei diesem Buch für mich, glaube ich, eine Premiere, dass mein Vater irgendwann zu mir kam und sagte, ja, da gibt es ja noch eine Fortsetzung von. Und ich aus allen Wolken gefallen bin, weil ich Bücher, wenn sie nicht wie bei Enid Blyton oder so Teil einer Reihe waren, immer als so was ganz Eigenständiges wahrgenommen habe. Das ist halt dieses eine Buch. Und dass es von einem Buch, was ich so als vereinzelte Geschichte immer wahrgenommen habe, dass das noch irgendwie anders weitergehen könnte, das hat mich genauso fasziniert. Und deswegen bin ich auch sofort in die Buchhandlung um die Ecke und habe das allererste Buch, was ich mir selber gekauft habe, war dann Der Herr der Ringe.
Das ist ein gutes Buch, was man sich als erstes kaufen
Finde ich hat. Auch. Das finde ich auch. Und den Hobbit habe ich natürlich im Gegensatz zu Tuki auch meinen Söhnen vorgelesen. Und insbesondere Tristan hat das auch sehr, sehr geliebt und sehr, sehr gefeiert. Zu meinem Unverständnis findet er auch die Filme super. Aber er ist ja auch noch sehr jung.
Als Kinder.
Ja, ich glaube, der Hobbit,
da
brauchen wir jetzt nicht weiter zum Inhalt viel sagen oder so. Ich habe allerdings auch da, insbesondere bei Tristan, der war relativ klein, als ich ihm das vorgelesen habe. Und da habe ich beim Vorlesen auch ein bisschen so eine Art Simultanübersetzung gemacht und Sätze vereinfacht oder andere Wörter benutzt, damit das für ihn leichter zugänglich ist. Heute würde ich das nicht mehr machen, jetzt ist er fast 12, da kann er das. Und ein bisschen anschubsen muss ich ihn, aber inzwischen liest er doch auch hier und da mal selber was. Und was ich besonders gut finde, ist, dass er inzwischen immer öfter kommt und sagt, was bedeutet das, was ist das? Und das finde ich super, weil dann merkt man ja so, er will den Text wirklich lesen und verstehen. Und vielleicht lege ich ihm nochmal den Hobbit auf den Nachttisch.
Wie alt warst du, als du den Hobbit gelesen hast? Weißt du das aus dem...
Ja, da war ich klein auf jeden Fall. 9 oder 10 oder so.
Boah, das ist aber... Das ist schon keine leichte Literatur. Also hast du dich schon gebissen, durchgebissen wahrscheinlich.
Ja, aber ich habe... Also der hat ja auch diesen magischen Anfang. Ich habe ihn auf Deutsch jetzt gar nicht, aber in a hole in the ground, there lived a Hobbit. So. Und das ist schon so... Was? Ja. Das ist ein Hobbit. Und wieso lebt der in einem Loch im Boden? So, also das hat mich total reingezogen. Ich habe dann auch, wie ihr beide ja eigentlich auch, dann auch gerne, lange, oft viel Fantasy-Romane gelesen. Allerdings muss ich heute sagen, das ist ein Genre...
Ist irgendwie auserzählt.
Ja, also...
Da hatten wir schon alles.
Nee, ich glaube, dafür gibt es ein Alter. Ne? Also ich meine, ich hab Hobbit auch gelesen, ich habe auch den Herr der Ringe gelesen, aber sehr viel später als du. Ich habe das sogar, glaube ich, erst wirklich so durch dich auch dann so richtig kennengelernt. Also mir sagte das was, aber ich habe die Sachen nie gelesen. Und war aber auch, als ich es gelesen habe, dachte ich so, hätte ich mir gar nicht unbedingt vorstellen können, dass ich das irgendwie schon 7 Jahre früher hätte irgendwie cool gefunden. Weil ich meine, also der Hobbit zeichnet sich ja, finde ich, irgendwie dadurch aus, dass für mich immer noch, wenn ich das lese, liest sich das ja nur wie eine Zusammenfassung. Ne? Also das ist ja eigentlich eine Zusammenfassung einer Geschichte.
Genau wie beim Wind in den Weiden hatte Tolkien das ja auch eigentlich als gute Nachtgeschichte für seine Kinder ursprünglich. Und dann haben ihn andere Leute gedrängt und meinten, das musst du aufschreiben, das war super.
Und den Herr der Ringe, so toll wie das ist und auch im Gegensatz zum Hobbit es da auch tolle Filme dann später gab und so. Und ich mag auch den Herr der Ringe, das Buch, aber ich weiß auch, dass das die anstrengendsten 150 ersten Seiten sind, die es, glaube ich, je in einem
Buch gab. Aber wenn du die durch hast.
Wenn man die durch hat, ist mega, aber die ersten 100, also ich sage 150, vielleicht sind es auch nur 130, aber es ist, die ersten 150 Seiten sind echt hart.
Also ich, das Gespräch hatten wir schon mal.
Ich weiß.
Anders.
Ja.
Ich finde auch die sehr gut, aber
ich weiß, wir sind jetzt aber zu zwei.
Genau. Nee, aber also ja, aber ganz, also kann ich nur sagen, als ich das gelesen habe, wusste ich, das hätte ich, wenn du mir das 5 Jahre vorher in die Hand gedrückt hättest, hätte ich das, obwohl ich jedes Buch zu Ende gelesen habe, aber da, das wäre echt schwierig gewesen. Also da hätte ich, weiß ich nicht, ob ich da auch so Lust gehabt hätte.
Ich habe aber, was ich auch noch, bevor wir dann natürlich gerne zu deinem zweiten Buch kommen, sagen wollte, dass ich als Kind... Also ich habe immer wahnsinnig viel gelesen, wahnsinnig gerne gelesen, aber ich jetzt so im Rückblick muss ich sagen, war ich mit meinen Leseerfahrungen doch auch immer irgendwie sehr alleine. Also eigentlich fing das erst mit Benny und mir an, dass wir uns irgendwann über Bücher ausgetauscht hatten, wo es auch tatsächlich so war, dass wir die beide gelesen hatten. Ich weiß noch, dass ich manchmal so anderen Mitschüler meinte, ich so, ah, ich habe ja was von Stephen King gelesen und die dann so, oh, würde ich mich gar nicht trauen, erzähl mal. So, und dann so Zusammenfassung oder so. Aber dass ich tatsächlich mit anderen Menschen über Bücher spreche und die haben die Bücher auch gelesen. Und das war jetzt nicht irgendeine Schulpflichtlektüre, über die hat man sich dann ja wahrscheinlich nicht unterhalten.
Nee.
Ne? Oder so wie wir das jetzt halt auch machen. Mobby, du hast irgendwas gelesen und sagst, guck dir das mal an oder so. Schade eigentlich, dass das erst so später kam.
Ja, aber das stimmt. Das habe ich aber vorher auch nicht gehabt. Und was wahrscheinlich wirklich einfach nur daran liegt, weiß ich nicht, dass man vielleicht auch, also größtenteils auch sicherlich auch andere Interessen noch hatte.
Ja,
ich sage ja, für mich war Lesen immer wahnsinnig wichtig. Aber irgendwie kam es in Gesprächen mit anderen Leuten, glaube ich, wenig dazu im Jugendalter. Also das war sicherlich mit dir dann das erste Mal auch so, dass das dann und seitdem immer wieder Thema war und auch immer wieder Thema bleibt.
Ich habe noch einen Fun-Fact.
Ja.
Im ganzen Hobbit kommt das Wort Mittelerde nicht vor.
Ja.
Und zwar nicht, weil Tolkien das nicht hatte, sondern der hat das, glaube ich, so ein bisschen parallel geschrieben. Und als er dann die Fortsetzung, den Herrn der Ringe, geschrieben hat, weil der Hobbit so ein mega Weltbestseller war, der dann aber später natürlich vom Herrn der Ringe völlig in den Schatten gestellt wurde, hat er dann auch sehr lange überlegt, was kann ein Verbindungsstück sein für eine Fortsetzung. Also weil die Geschichte war ja eigentlich ziemlich fertig. Und dann hat er sich halt nach einigen Überlegungen für den Ring entschieden. Und wenn man es jetzt ganz genau betreibt und sagt, okay, wie wirkt denn der Ring auf Gollum, auf Frodo, was passiert denn da und wie wirkte er vorher auf Bilbo und so, dann merkt man, das passt auch alles nicht so wahnsinnig gut zueinander. Also es gibt ja in Großbritannien, ist Tolkienologie ja tatsächlich ein Studienfach. Und
Audiokommentar, Mobby zieht die Stirn in Falten.
Und da gibt es von einem Professor oder Lehramts.
So kann man sich auch eine Professur ergattern, gell? Indem man sein Fach einfacher sich erfindet.
Der hat einen sehr ausführlichen Podcast zu den Büchern und der hatte vorgeschlagen, das auch wirklich völlig getrennt zu betrachten. Mhm. Meinte, wenn man da zu sehr in die Details gräbt, dann funktioniert das eigentlich auch nicht besonders gut.
Also bei Pitchepuismus.
Pitchepukologie. Ich liebe das auch einfach. Ich muss das auch nur deswegen erwähnen, weil Pitchepuk fand ich einfach das schon ist, immer ist, einen mega Namen.
Ja.
Ich glaube auch nur deswegen habe ich das noch im Kopf. Pitchepuk. Okay, ich spreng das jetzt mal, weil ich bring jetzt wieder ein Buch, was definitiv, bin ziemlich sicher, wahrscheinlich hat es niemand gelesen und es wird zumindest keiner auf der Rechnung haben, wenn es um Lieblingsbücher aus der Jugend oder aus der Kindheit geht. Und zwar ist das bei mir, das zweite Buch ist von Walter Lord geschrieben. Sagt einem gar nichts, weil das Buch heißt Die letzte Nacht der Titanic. Es ist tatsächlich ein Buch aus den 50ern. Der Walter Lord hat 30 Jahre lang dafür recherchiert und hat praktisch jeden überlebenden Bericht gelesen, mit allen den Leuten gesprochen, die alle interviewt und hat dann dieses Buch geschrieben. Und es gilt noch bis heute als der beste Tatsachenbericht über halt Die letzte Nacht der Titanic.
Wow.
Und das ist, also ich fand es toll, ich habe das geschenkt bekommen, da muss ich auch, also ich glaube sogar, ich habe das mir zur Kommunion gewünscht, das wurde aber deutlich, ich war da erst 8, also vielleicht war ich auch schon 10, aber ich habe mir das sehr früh, also nicht dieses Buch, aber ich war tatsächlich ein Fan der Titanic, ja, ich fand das immer mega. Und das ganze Thema, ich hatte irgendwann als Kind davon gehört und war mega begeistert davon und habe aufgrund dessen dieses Buch geschenkt bekommen.
Ja, yeah, Schiffsuntergang.
Das Lustige ist, gar nicht der Untergang, im Gegenteil. Das war, also kann ich dir sagen, habe ich schon immer, auch als Kind, schon als unglaublich tragisch und dramatisch empfunden.
Ist es.
Für mich war schon als Kind dieses, die Krone der menschlichen Schöpfung, ja, ein unsinkbares Schiff geht auf der ersten Fahrt unter. Das ging mir nie in den Kopf. So. Und je mehr ich mich damit verfasst habe, umso wahnsinniger wurde es. Aber dieses Buch habe ich gelesen und ist eins der wenigen Bücher, die ich tatsächlich x-fach gelesen habe in meinem Leben, auch immer wieder, auch nach vielen Jahren wieder in die Hand genommen habe.
Sag mal nur ganz kurz, ist das eine romanisierte Fassung?
Ja, im Prinzip schon. Also es ist halt kein Sachbuch, kein reines Sachbuch, aber es ist auch keine reine Fiktion. Also er versucht tatsächlich, du liest das eigentlich wie ein Roman, aber es ist basiert auf Fakten oder zumindest den Erzählungen dazu.
Und endet das mit dem Untergang? Oder?
Das endet mit dem Untergang, also da fragst du mich gerade gut, also auf jeden, es endet glaube ich, also endet wirklich mit den Überlebenden sozusagen, also die dann auch gerettet werden. Damit endet es das. Ja. Und da sind auch Bilder drin, ne? Also er hat eben auch wirklich, das ist halt wie ein Sachbuch dann aber auch bebildert, also Bilder von der echten Titanic und so weiter und so fort. Und ich habe dieses Buch geliebt von Anfang an. Ich habe das heimlich nachts gelesen. Eins der wenigen Bücher, was ich wirklich heimlich so nachts gelesen habe und hat das immer bei mir im Bett liegen und weiß nicht, es hat mich immer begeistert. Aber ich weiß, das ist sehr speziell.
Also gehört nicht zu den Klassikern.
Nee, definitiv nicht.
Also Wind in den Weiden, letzte Nacht der Titanic.
Ja, ich meine, ich kenn ja diese Bücher alle, über die ihr redet. Die habe ich auch alle gelesen. Ja, und die haben mich sicherlich auch, oder fand ich auch schön, aber haben mich halt nicht so bewegt wie diese Bücher. Also zumindest kann ich jetzt nicht nachhaltig sagen, dass die irgendwie einen Effekt hatten auf mich.
So. Und wenn du da so eine spezielle Liebe zur Titanic hattest, wie war das dann, den Film zu sehen? Hatte das was damit zu tun?
Mega. Okay. Ja, nee, es war also tatsächlich, muss ich sagen, und jetzt völlig unabhängig von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet oder irgendwas, ich fand den Film Also ich habe da darauf hingefiebert, weil natürlich das, was ich nur von alten Bildern kannte und wofür ich mich immer interessiert habe, tatsächlich ich mal richtig sehen konnte. Es gibt ja auch andere ältere Titanic-Filme, aber die sind eben sehr bescheiden. Ne? Ja, also einfach
James Cameron ja auch absolut perfektionistisch an die Sache reingegangen.
Genau. Und also ich kenne auch die alten Titanic-Filme, habe ich wahrscheinlich die meisten gesehen, vielleicht nicht alle, aber sehr viele. Und die habe ich auch immer begeistert gesehen und fand das auch immer. Aber das ist natürlich trotzdem noch mal was anderes gewesen. Und deswegen habe ich dem Film entgegengefiebert und ich bin ja, für mich hätte es drumherum nicht gebraucht, aber ich war trotzdem begeistert alleine davon, das Schiff zu sehen und eben, wie das da aussah und dafür nochmal ein Gefühl zu kriegen, fand ich immer mega. Also, ich weiß, es ist irgendwie komisch, aber es hat mich von Kind auf gepackt, das Thema.
Naja, also wie du sagst, so dieses, die absolute Spitze der menschlichen Technik und Geschichte so scheitern zu sehen, ist ja eine Geschichte, die man sich auch fast nicht ausdenken kann. Ne? Also,
nee, überhaupt nicht. Und vor allem, wenn, also je mehr man dann darüber erfährt und weiß und so über die vielen Jahre, was ich auch dazu immer mal wieder gelesen habe und so, wo du dann irgendwann so feststellst, so, da glaubst du dann doch irgendwann daran, dass das Schicksal war, weil da ist so vieles passiert gleichzeitig, was dazu geführt hat, dass dieses Schiff halt wirklich untergegangen ist. Ne? Also wenn du alles so isoliert betrachtest, würdest du sagen, ja, wenn die da den Eisberg gerammt hätten, nur ein bisschen anders, dann wäre gar nichts, dann hätten sie halt eine zerknautschte Front gehabt, dann wären die so lange über Wasser gewesen, dass irgendwie 5 Schiffe hätten kommen können, die alle gerettet hätten und so. Und all die Fehlentscheidungen und all das so zusammengenommen, denkst du so, das muss irgendwie, weiß ich nicht, doch Schicksal gewesen sein, dass so wie der Turm zu Babel, weißt du so? Vielleicht hat da jemand irgendwie da doch gesagt so, nee, ihr nehmt euch zu wichtig gerade.
Ja, das finde ich schon irre. Ist natürlich so ein bisschen off-topic, aber du kennst dann ja wahrscheinlich auch so die Verschwörungstheorien dazu, dass
es gar nicht die Titanic war, sondern, ja genau, das kenne ich natürlich alles. Okay. Aber also ich kann das auch nur als interessierter Laie beobachten und beurteilen, aber meistens haben sich diese Theorien alle als nicht haltbar dargestellt, meines Wissens nach.
Erwachsenes Buch.
Ja, total. Und wie ich weiß, auch damit war ich ein totaler Sonderling, was auch schwierig war, dadurch darüber mit anderen zu reden, selbst mit den Erwachsenen in meinem Umfeld, weil die das Thema eigentlich nicht interessiert hat, ne? Also, und selbst da ist man irgendwie so ins Leere gelaufen. Also, das war immer sowas, was ich nur für mich hatte, hatte ich so das Gefühl.
Aber vielleicht ist das auch gerade so ein bisschen die Kraft vom Lesen, ne? Dass du halt eben, wenn du so ein Buch nicht gehabt hättest, dann wo wärst du mit deinem Interesse hingegangen?
Ja.
Und so kannst du halt aber dir deine eigene Welt zusammenbauen, sag ich mal, dein eigenes Wissen aneignen, deine eigenen Abenteuer erleben.
Absolut. Das ist sicherlich was Tolles, ja.
Sehr schön.
Ja, eine sehr schöne Hausaufgabe.
Vielen Dank, Silke.
Ja, Silke. Ja, wir sind natürlich jetzt auch gespannt, welche Kinderbücher du hast.
Ja, genau. Da hoffen wir auf die Sprachnachricht, dass du uns davon
was erzählst. Ich weiß ja, dass Silke als Erzieherin tätig ist. Vielleicht kann sie uns auch die Charts der Kinderliteratur.
Die aktuellen Charts
der Kinderliteratur im Kinder. Es ist Kindertagesstätte, Kindergarten.
Ja, wie auch immer.
Ich bin ja jetzt auch schon wieder ein bisschen raus aus dem Game, weil meine Kinder größer sind. Aber ich hatte das Gefühl, dass Kinderbücher, was ich so gesehen habe, eher noch besser geworden sind. Also ich habe das Gefühl, es gibt viel fantasievollere Geschichten oder so Sachen, wo ich selbst als Erwachsener, ich würde mich jetzt nicht abends hinsetzen und das lesen, aber es macht mir Spaß, das mit den Kindern zu lesen, weil es wirklich tolle Geschichten sind.
Anspruchsvoller, auf jeden Fall, glaube ich auch. Es ist halt nicht immer nur Schema F und ganz einfach. Oder auch anders zu sagen, wovon ich total überrascht war, wir haben, als meine Tochter auf die Welt kam, haben wir von Verwandtschaft, also oder eigentlich von meiner Frau, die alten Pixies bekommen. Alte Pixie-Hefte, ihr kennt die kleinen. Ja, klar. So.
Die gibt's
also
immer noch,
ne? aber uralte Pixies. Und das Schlimme ist, dass dann irgendwann habe ich mich halt auch immer hingelegt und dann habe ich meiner Tochter was zum Einschlafen vorgelesen, weil sie sagt, ich will dieses Pixie haben. Und ich kannte das natürlich nicht, habe das genommen, gelesen und beim Lesen immer so gemerkt, so, ey, was ist denn das? Das kann ich meinem Kind gar nicht vorlesen. Was ist denn das? Weißt du? Also, und dann musst du dir teilweise da was völlig anderes ausdenken, weil das wirklich so absurd und so eine schlechte Message war, wo ich so dachte, so, das will ich gar nicht, dass mein Kind da mit der Message
jetzt auch so. Hast du noch ein Beispiel für irgendwas, oder?
Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das kann ich gerne nachliefern. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Flora oder so. Das ist ein Nilpferd und dieses Nilpferd macht immer den anderen Leuten alles Mögliche kaputt. Und die Moral der Geschichte ist halt, dass irgendwann alle ihr alles kaputt machen. So, und die so okay. Und das ist halt gut, weil zum Ende sagt die so, ach ja, ist ja blöd, dass alles kaputt ist. Dann mache ich das vielleicht nicht mehr. Aber es ist halt wirklich so, okay, Auge um Auge, Zahn um Zahn, weißt du.
Und dann wurde so, das Nilpferd erschossen.
Ja, so in etwa. Also wirklich seltsam oder halt ganz schlimm ist ja wirklich immer so Geschlechterrollen in diesen alten Dingern, ne? Der Vater ist entweder nie zu Hause oder er ist ein Trottel, weil halt die Mutter macht halt alles, ne? Und also nur diese Sache, wobei das hast du ja auch heute noch in Conny-Geschichten, da ist das ja auch eigentlich so und Conny kann alles und die Mama ist ja Ärztin und weiß nicht noch was alles und ist aber auch immer da. Also, aber da in diesen alten Pixies, da gibt es wirklich Sachen, wo ich dachte, ey, das geht gar nicht. weiß gar nicht. Also ich glaube wirklich, dass die Sachen heute da sehr viel ausgewogener sind und die Geschichten besser sind und nicht so platt sind. Und es gibt ganz tolle Buchreihen, ja, habe ich gesehen. Auch. Irgendwie auch das magische Baumhaus oder die Schule der magischen Tiere. Gut, das ist ein deutscher Harry Potter-Abklatsch sicherlich. Aber trotzdem, es sind irgendwie Sachen, wo ich denke, da gibt es schon eine ganze Menge für Kinder heutzutage. Ja. Mehr als früher nur TKKG und...
Ich habe mal, das war nicht Teil der Hausarbeit und ist jetzt natürlich auch spontan, aber Bonusrunde. Gibt es einen Kinderbuchklassiker, den ihr nicht mochtet oder überbewertet fandet?
Oh, das kann ich nicht sagen.
Ja, Grimms Märchen hatte ich schon gesagt, dass ich die nicht so prall fand. Nicht mal unterhaltsam. Im ersten Anflug den Hobbit, der kam bei mir nicht durch. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich irgendwann eine sehr beschäftigte Zeit hatte, weil ich bei den Pfadfindern war und Handball gespielt habe und deutlich Nachholbedarf in der Schule hatte. Da ist das Lesen so ein bisschen durchs Raster gefallen. Das habe ich dann erst später wieder für mich entdeckt. Daher fällt es mir... ein bisschen schwer. Ein bisschen später, das war nicht während unserer Jugend, zum Beispiel Harry Potter, die Bücher, kam ich null ran. Ich muss dazu sagen, ich habe Harry Potter kennengelernt, also klar, erstens durch den Medienhype, zweitens durch den ersten Film. Den ersten Film fand ich sehr unterhaltsam, dachte, jetzt lese ich das auch mal. Und bei den ganzen Spezialbegriffen bin ich dann ausgestiegen und dachte mir so Muggel und hier und also was soll denn
Quatsch? Ist ja alles gar nicht realistisch.
Ich muss mir als erwachsener Mensch jetzt nicht noch ein Zusatzvokabular für irgendein Buch ranschaffen. Während beide Damen meines Haushalts lieben das, Michaela hat Lara den die ersten drei oder vier Harry Potter Bände auch vorgelesen. Sie haben das gemeinsam erarbeitet und dann auch die Filme geguckt, bis dann die Bücher und Filme für das damalige Alter von Lara zu unheimlich wurden. Mhm. Da haben wir dann gebremst und jetzt heute liest sie es selbst.
Ich bin gerade in Band 5 mit Lilia.
Okay.
Also Harry Potter. Und das war tatsächlich, ich kann mich noch so gut dran erinnern, wie du, Marcel, zu mir gekommen bist eines Tages. Und wir waren ja auch schon erwachsen. Ein paar Jährchen jünger als du. Aber wir waren auch schon erwachsen. Und du angekommen bist und gesagt hast, hier, musst du lesen. Ist ein Kinderbuch, aber musst du lesen. Und ich weiß noch, dass ich mich geschämt habe in der U-Bahn.
Stimmt,
weil ich so
diese Erwachsenenausgabe.
Ich habe mir extra die Erwachsenenausgabe später besorgt. Aber gut, die habe ich mir unter anderem auch besorgt, weil ich mir die habe signieren lassen damals. Dann, aber ich wirklich saß mit diesem knallquietschbunten Kinderbuch in der U-Bahn und dachte so, hey, was denken denn jetzt die Leute, weil ich hier für alleine irgendwie ein Kinderbuch lese? Und ich war aber total begeistert, muss ich sagen. Und deswegen, das war tatsächlich sowas, wo ich so dachte, wenn meine Tochter nur halbwegs alt genug ist, dass ich mit der Harry Potter vorlesen kann, darauf habe ich nur gewartet.
Also meine Familie besteht auch nur aus Potter-Ultras. Ich fand die ersten vier Bücher sehr gut, dann stürzte es ab, fand ich, aber war immer noch lesenswert, also wollte natürlich auch wissen, wie es ausgeht. Ich habe einen Kinderbuchklassiker, den ich als Kind gelesen habe und auch unterhaltsam fand, Aber nie so wahnsinnig gut war eigentlich fast alles von Michael Ende. Also ich verstehe auch, warum viele Leute das lieben und da sind auch viele tolle Ideen drin und auch viele Sätze, die toll sind. Aber also das hätte ich als Kind nicht so formuliert, aber jetzt kann ich sagen, ich wünschte, das hätte man einem richtigen Schriftsteller gegeben, ein bisschen böse formuliert, weil ich finde, die sprachlichen Fähigkeiten von Michael Ende kommen mit seinen Ideen einfach nicht mit. Okay. Ja, also er hat ganz viel Potenzial, aber also ja, das ist für mich, das sind so Klassiker, wo ich so denke, ach naja, komm.
Ich glaube, du hast Glück, dass meine Frau dich gerade nicht hört. Ja.
Und er kommt dann
nach. Bis sie es hört, bin ich in Bangladesch.
Ja, du Glücklicher. Ey, ich kann das gar nicht sagen, aber ich glaube, also ich weiß, dass ich diese Sachen alle irgendwie gelesen habe, aber ich bin halt relativ schnell auch zu anderen Sachen geswitcht, weil warum auch immer, mein Bruder hat ja nicht gern gelesen, hat aber trotzdem immer mal wieder Bücher geschenkt bekommen, was denn meistens, der ist ja auch ein bisschen älter als ich und das heißt, der hat dann tatsächlich schon dieses ganze Stephen King Zeug und so bekommen. Das heißt, ich habe halt im Gegensatz zum Herr der Ringe, habe ich halt sehr früh Es gelesen oder so. Und danach waren aber so echte Kinder-Jugendbücher waren irgendwie verbrannt. Ne? Also das war dann so zu langweilig. Mhm. Und deswegen kann ich das gar nicht sagen, ja, was da noch so übrig war.
So, haben wir eine neue Hörerin-Höreraufgabe?
Nein.
Gut, oder beziehungsweise schade. Wir freuen uns schon auf die nächste, aber das bedeutet das letzte Mal, Benny, du Handarbeiten. Das heißt, Moppy ist dran. Und Moppy, hast du eine Hausaufgabe für uns?
Wir müssen Hausaufgaben machen.
Habe ich. sogar zwei.
Okay.
Jetzt machen wir schon doppelt Hausaufgaben.
Jetzt ist es logistisch ein bisschen anspruchsvoll. Nee, ist es nicht. Weil du ja zur Folge in Bangladesch bist, also müsstest du dann
schnell sein.
Genau. Also, das eine ist also relativ einfach erzählt. Ich habe, als Lara eingeschult wurde, in feierlicher Runde mit meiner Mutter im Restaurant und ähnliches habe ich ihr viel Glück auf ihrem Schulweg gewünscht, also auf ihrer Schullaufbahn gewünscht, indem ich in den Schrank griff, meine Zeugnisse rausholte und die Zeugnisköpfe verlesen habe. Mhm. Damals alle, um mal zu schauen, wie das dann so war damals. Und das hatte einen sehr unterhaltsamen Faktor. Also wirklich einen sehr, sehr unterhaltsamen Faktor, weil man das ja auch irgendwie ausblendet, was dann Lehrer über einen geschrieben haben. Ja,
und vor allem auch, glaube ich, weil man als Erwachsener etwas besser versteht, was sie eigentlich gemeint haben.
Richtig. oder zumindest gemeint haben könnten.
Und das ist genau das, weil meine Schwester dann die ist Lehrerin und sie meinte, ja, und die Zeugnisköpfe, das gibt's heute nicht mehr in der Art. Das war so die Rache des Lehrers. Man konnte so durch
Das erklärt vieles an aus meinen Zeugnissen.
Aber hallo. Und was ich glaube ist, wir bringen das einfach mit. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir alle durch 13 Schuljahre durchgehen müssen. Suchen uns die Highlights raus. So 2 bis 3, die man besonders markant ansehen würde oder besondere Schmankerl. Und dann können wir es meinetwegen auch so machen wie mit so einem Quartett früher, dass man sagen kann, so ich habe hier noch eine 5 in mündlicher Beteiligung anzubieten, da gewinne ich. Also
wir könnten es auch so machen, dass wir die Textabschnitte alle in ein...
Und man zieht es raus und man...
Genau, oder vielleicht finden wir sogar eine neutrale Person, wo wir das als Schnipsel hinschicken. Und eine vierte Person liest das vor und wir raten, wer es war.
Das ist auch lustig. So machen wir das. Also wir werden uns das dramaturgisch mal anschauen, wie wir das am besten machen. Und dann haben wir ja so einen kleinen Vorsprung vor der nächsten Aufnahme. Mhm. Und dann gucken wir mal rein und sagen, okay, ist das leicht zu lösen oder ist das nicht so leicht zu lösen? Aber das ist lustig. Das, okay. Ich glaube, also und das ist, glaube ich, auch eine leichte Hausaufgabe, die gut vorzubereiten ist, auch wenn man nicht in Deutschland verweilt. Es sei denn jetzt, aber du hast heute dein Kinderbuch sofort aus dem Regal gezogen und wusstest, wo es ist. Ich gehe davon aus, du weißt auch, wo deine Zeugnisse sind.
Ist jedes Einzige, was überlebt hat aus der Schulzeit, meine Zeugnisse. Da weiß ich noch.
Ich weiß grob die Richtung. Ich werde das auch hinbekommen. Und das Zweite ist mir neulich tatsächlich eine Geschichte am Rande. Bin ich mit Michaela mit der S-Bahn gefahren nach irgendeiner der Demonstrationen. Es war so, dass dann einer der obdachlosen Zeitungsverkäufer in den Zug kam und sehr klar hervorbrachte, warum er denn Hilfe benötigt, warum er das macht und warum es dann ganz nett wäre, würden wir eine Obdachlosenzeitung abkaufen. Und tatsächlich empörte sich dann eine Mitfahrerin darüber, dass sie so oft angeschnorrt wird, und würde sie jetzt jedem Geld geben, dann bliebe ja für sie nichts mehr übrig. Und also diese Arroganz hat mich wahnsinnig geärgert. Mhm. Also wirklich sehr geärgert. Man kann auch einfach sagen, tut mir leid, kein Kleingeld oder nächstes Mal oder schüttelt den Kopf und dann ist gut. Und ich habe ein Experiment mit euch vor.
Wir sollen jetzt aber bitte nicht unhöflich zu Obdachlosen sein.
Nein. Oder sollen wir Obdachlosenzeitung verkaufen?
Nein, also es wird auch nicht zu eurem Schaden sein. Also ich leg mal mein Budget in die Mitte und hätte die Bitte an euch, über die nächsten anderthalb Wochen, ich glaube so lange ungefähr bist du noch da, Marcel, wenn ihr angesprochen werdet von jemandem, ob ihr ein bisschen Kleingeld habt, dann gebt ihm bitte 1 Euro. Und ich würde gerne bei der nächsten Folge wissen, wie viel Geld ihr ausgegeben habt. Im Zeitraum 1 bis 2 Wochen.
Du weißt aber, dass ich in Kreuzberg wohne.
Ja? Warte mal, bei der 1517, 1518. Ja, nee, ist gut, okay.
Ich hätte die Vermutung, dass es nicht so schlimm wird.
Ich glaube, lass das ist von Bezirk zu Bezirk sehr unterschiedlich.
Lass uns von empirischen Daten überzeugen.
Okay, ja. Würde ich einfach mal machen. Vielleicht sagt ihr auch so, nein, Sebastian, muss dein Geld nicht hier auf den Tisch legen. Aber ich sag mal ganz einfach, ich würde das finanziell unterstützen. Ich glaube, bei dem, was ich unterwegs bin, und das ist ja jetzt gerade nicht unbedingt wenig, ich würde einfach mal eine Zahl reinrollen. Ich glaube, ich komme auf maximal 15 Euro in 2 Wochen.
Okay, also die Idee ist, dass jedes Mal, wenn wir angesprochen werden, geben wir 1 Euro.
Ja, oder 50 Cent. Könnt ihr für euch entscheiden.
Und dann gucken wir,
wie viel ist weggegangen.
Okay.
Weil ich glaube, und das ist das Experiment bei der ganzen Sache, ist...
Es kommt gar nicht so vor, wie es sich anfühlt. Das
ist ja.
So, okay. Also ich habe das ernst gemeint. Ich glaube, das variiert tatsächlich von Bezirk zu Bezirk. Mhm. Bei uns im Dreh sind sehr, sehr viele Obdachlose. Aber dann wissen wir am Ende das.
Aber er muss die schon ansprechen.
Ja, du sollst die ja nicht suchen.
Ja, ja,
also
ja.
Es geht ja nicht darum, jetzt jeden zu suchen und zu sagen, hier, ja. Willst du Geld haben? Sondern okay. Die Leute, die praktisch auf dich zukommen und sagen, hast du mal Hilfe, meine Mark?
Ja. Gut. Übrigens, das Experiment in der S-Bahn endete dann so, dass ich tatsächlich nur... Boah, jetzt kommt großkotzig rüber, aber ich hatte tatsächlich in der Tasche nur einen 5-Euro-Schein, aber es war mir die Nummer wert mit dieser blöden Kuh und ich habe den 5-Euro-Schein gegeben und siehe da, und das ist auch eine Beobachtung in der S-Bahn, geben alle.
Ja, das ist so.
Das ist wahr.
Ne, also gebt da dem ist einfach einen Knopf.
Oder hier, für einen Kaffee, ein Päckchen Zucker oder so.
Das war schief. Das war schon richtig. Okay, also ich wiederhole die Hausaufgaben. Das eine ist, bringt bitte eure Zeugnisköpfe mit. Ihr braucht nicht die originalen Zeugnisse mitzubringen. Vielleicht schreibt das ab oder macht ein Foto davon. Und das zweite ist, wie gesagt, ihr werdet gebeten für einen kleinen finanziellen Beitrag, gebt 50 Cent oder 1 Euro. Und dann mal gucken, wie viel bei rumkommt.
Alles klar. Am Ende.
Gut.
Und vielleicht finden wir ja eben einen neutralen Einsprecher, der nicht verrät, wer.
Ja, ich habe dazu schon eine Idee. Ganz einfach. Machen wir. Kriegen wir hin.
Gut.
Ich habe noch eine Sache bevor. Sind wir sonst durch? Oder habt ihr noch andere Sachen? Ich hätte noch eine Sache.
Ich hätte noch irgendeine Anekdote, aber kann.
Passt auch. Ja, na, dann mach mal deine Sache, denn die Anekdote, und vielleicht fällt mir in der Zwischen ein, was ich mal wieder als Fisch vorbereitet habe.
Ach so, gut. Ja. Ich möchte haben wir leider noch kein Jingle für, aber ich möchte einen Podcast-Tipp geben. tatsächlich. Ich bin über einen Podcast gestolpert, der heißt Schreiben und Schreddern. Also in erster Linie gebe ich den euch beiden, ja, aber auch für alle Hörer, die da interessiert sind. Der Podcast, den macht Marc-Uwe Kling.
Ah, ich höre irgendwas
klingelt. Irgendwas klingelt da. Das ist der Autor von den Känguru-Chroniken, Quality Land, Das Neinhorn und so weiter und so fort.
Auch ein richtig mieser Film, by the way.
Was, Känguru? Ja, ja, definitiv. Aber darum geht's nicht, sondern Marc-Uwe Kling trifft sich mit anderen, mit Schriftstellern, Musikern und Comedians. Also es gibt, die erste Staffel ist durch, das hat er letztes Jahr irgendwie aufgenommen. Das sind, oh, jetzt sage ich bestimmt was, 5 oder 6 Folgen. Mhm. Also er trifft sich unter anderem mit Horst Evers, er trifft sich mit Dota Kehr, das ist eine Musikerin. Und mit Andreas Steinhöfe, der Kinderbücher schreibt zum Beispiel. Und Ralf Rute, dem Cartoonisten. Ne? Und so, und also er trifft sich mit denen und er redet 1 Stunde, 1,5 über deren Schaffen und ihr Schaffen und halt eben, also wie kommst du auf die Ideen, wie schreibst du die Sachen, wo schreibst du das, was macht das mit dir, was so. Und es ist todkomisch, also es ist wirklich wahnsinnig unterhaltend und es gibt so wahnsinnig tolle Tipps und Tricks oder Sachen, die die einfach erzählen oder auch eben viele Anekdoten, wo du auch denkst so, ah, okay, also das muss gar nicht so sein. Ja. Und das ist also gar nicht schlimm, wenn man denkt, man könne nicht schreiben. Ja. Also so zum Beispiel viele davon sagen, ich wollte nie Autor werden, ich habe nie gern geschrieben und auf einmal bin ich jetzt Autor und so. Also ist wirklich ganz toll. Ich empfehle es in erster Linie euch beiden, aber auch sonst jedem, der den sowas interessiert. Und das ist jedes Mal todkomisch.
Schreiben und Schreddern.
Schreiben und Schreddern.
Beim Podcast-Dealer deiner Wahl.
Genau.
Cool.
Cool. Sehr gut. Ja, neue Podcasts sind immer sehr beliebt. Ja.
Ich habe nur noch eine Filmanekdote, die mir unheimlich gut gefallen hat. Und zwar ist es so, dass viele der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sensationelle Flops waren, als sie herauskamen. Also der bekannteste ist wahrscheinlich Blade Runner. Shining war ein absoluter Flop. Neulich habe ich Vertigo gesehen. Der wurde nach 30 Jahren wiederentdeckt. Keiner konnte denen irgendwas abgewinnen, als der rauskam. Und einer meiner Lieblingsfilme, der auch bei den Top 100 häufig dabei ist, ist Das Ding von John Carpenter. Ein sensationell guter Film, nur bedingte Empfehlung, weil er bis heute fantastisch eklig ist. Also wirklich richtig widerlich. Das muss man irgendwie, das ist eine sehr gute Geschichte dahinter. Aber man muss auch gut gefrühstückt haben bei dem Film.
Oder eben nicht.
Oder gerade nicht, je nach Typ. Und John Carpenter, der macht eigentlich auch immer seine eigene Musik zu den Filmen, der ist Musiker. Und bei diesem Film, das war sein größtes Studioprojekt und weil das auch so ein Flop war, hat das seine Studiokarriere beendet. Da haben sie ihm Ennio Morricone dazu gegeben. Die Legende der Italo-Western.
Spiel mir das Lied vom Tod.
Genau, das ist nur eins seiner vielen Klassiker. Und John Carpenter mochte das in Teilen, aber in Teilen auch nicht. Also was man heute von dem Soundtrack von Das Ding kennt, ist von Carpenter, aber Teile sind eben von Morricone. Und Das Ding wurde völlig vernichtet. Es gibt keine einzige positive Kritik. Die Zuschauer sind nicht gekommen. Es war ein finanzielles Desaster. Und Ennio Morricone hat für seine Filmmusik den goldenen Razzie bekommen. Das ist ja dieser Anti-Oscar, der auch immer um die Oscars drumherum mitvergeben wird.
Musste erst mal schaffen.
Das muss er erst mal schaffen. Ja. Wobei ich auch denke, wer gibt Ennio Morricone so einen Preis? Also da ist ja auch ziemlich viel Hybris dabei.
Ja, definitiv.
However. Jedenfalls, fast forward, ein paar Jahre später hat so ein kleiner Indie-Filmemacher, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, Quentin Tarantino.
Ach so, ja, nie gehört.
Der hat einen Western gemacht namens The Hateful Eight. Der gilt ja unter seinen Fans eher als einer seiner schwächeren Filme. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Und für seinen ersten Western hatte Quentin Tarantino nur einen Wunsch, nämlich dass Ennio Morricone den Soundtrack macht. Nun hatte er aber, weil der Film schon fertig war und auch der Schnitt schon sehr weit fortgeschritten, nur noch sehr wenig Zeit. Und Ennio Morricone hat gesagt, weißt du was, ich habe hier noch so einen alten Soundtrack rumliegen, der sowieso kaum verwendet wurde, nimm doch den.
Und das ist das
Ding. Und das ist der Soundtrack von Das Ding. Und wisst ihr, wer in dem Jahr einen Oscar für die beste Filmmusik bekommen hat?
Ennio Morricone.
Ennio Morricone. Ja,
was nur mal
also
wieder
zeigt. Das ist doch super krass, oder?
Ja. Das ist verrückt. Aber das zeigt auch wieder eben überhaupt dieses, die beiden, ne, dass die Filme alle durchgefallen sind, heißt nur, dass die offensichtlich ihre Zeit so weit voraus waren, dass halt einfach das Publikum dafür noch nicht da war, inklusive der Kritiker. Ja, das ist schon krass.
Aber ich finde, es ist auch manchmal, denkt man, Also nicht, dass wir die Filmmusik geschrieben hätten, aber man kennt das ja vielleicht so ein bisschen, dass man irgendwas macht und erstmal denkt, das ist alles Mist. Und dann entwickelt sich aber irgendwas da draus. Ja. Ne? Also man kann in dem Moment, in dem irgendwas passiert, glaube ich, noch gar nicht richtig einordnen, ob das wirklich was Gutes ist, kann ja auch andersrum sein, oder ob das wirklich was Schlechtes ist. Ne? Das sieht man oft eigentlich erst im Rückblick.
Hm. Absolut.
Amen. Weißt du, was wir vergessen haben?
Was?
Den Filmjingle.
Jetzt, dafür haben wir den Filmjingle jetzt vergessen. Kann ich noch einarbeiten?
Ja. Fällt denn gar nicht auf.
Fällt denn gar nicht auf, dass wir später sagen, wir haben den Filmjingle vergessen. Vielleicht schneide ich das einfach raus.
Rückblendenhumor.
Ja. Ist dir jetzt noch was eingefallen?
Ja, ich habe glücklicherweise nicht das Handy, sondern das Tablet angemacht und mal wieder einen der Begriffe. Ich würde heute Fische.
Butter bei die Fische.
So, was ich heute von euch wissen...
Einen Moment mal. Also ich mag ja den Butter bei die Fische-Jingle total, aber ging es bei dem Jingle nicht eigentlich darum, dass wir irgendein Projekt starten und nicht, dass wir Wörter waren?
Nee, sondern dabei ging es darum, dass...
Nee, das war ja Just Do It.
Ja, genau. Nee, dabei ging es darum, dass wir eigentlich so Sachen sagen, also unangenehme Fragen beantworten. Oh, okay. Ich nehme das jetzt mal auch als unangenehme Frage. Also, was müssen wir diesmal erraten?
Also ich glaube, dann habt ihr die
haben wir die Challenge nicht verstanden.
Nee, meine Beschreibung. Also in der Strukturvorschlag. Gut. Nee, es ist tatsächlich so, es soll keine unangenehme Frage sein. Gut. Ich möchte ganz einfach mal Dinge, wo ich drüber stolper und sage, hätte ich festnageln. Auch nicht gewusst. Gut. Ja, und ich möchte einfach mal doof aussehen lassen.
Gut,
super. Gut. Und das mache ich heute mit der Frage, was ist denn ein Altenteiler?
Ich hätte eine Idee, aber das kann ich hier nicht sagen. Nee,
das macht neugierig, oder?
Ja. Okay, also, was ist ein Altenteiler?
Ein Altenteiler.
Also ich weiß, was ein Altenteil ist. Und vielleicht ist das jemand, der das Altenteil errechnet.
Den was ist Altenteil? Denn ein Altenteil?
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Warte mal. Na, das Altenteil ist eigentlich das, wo man, also ich sage mal, sprich, heute könntest du auch Rente dazu sagen. Früher war das der Vermögensstock, aus dem du praktisch im Alter gelebt hast, wenn du nicht mehr arbeiten konntest.
Mhm. Also wäre ein Altenteiler was?
Ein Quotient, um irgendwas zu errechnen?
Nee, ich weiß nicht. Entweder derjenige, der das... Weiß ich nicht.
Echt, aber so, super, nicht. Super gut. Ich würde die Auflösung gerne vorlesen.
Ja.
Weil's, aber du bist genau in der richtigen Richtung
okay.
Unterwegs. Also im Endeffekt hat er die Antwort gewusst.
Aber was ist Marcells Antwort? Das also, was hast du dir gedacht?
Also mein Verdacht, dass das Betreuungspersonal in Altenheim ist, was die einteilt, ist also vom Tisch.
Also was für sittsames Verhalten im Altersheim.
Ich dachte so Gruppe A, Gruppe B.
Also für sittsames Verhalten. Dass der Müller nicht immer mit dem Schneider auf die Kacke haut.
Ja, also.
Das ist leider vom Tisch, Marcel.
Verdammt.
Ja. Ich habe aber auch zu früh gesagt, okay, stimmt.
Nee, Ben ist klein.
Gut, also was ist ein Altenteiler? Wenn in der Landwirtschaft der Hof an den Sohn übergeben wird, wird oft zwischen Vater und Sohn ein Vertrag geschlossen. Der regelt, dass der Vater und die Mutter weiterhin eine Wohnung dort haben und zum Beispiel Rente bekommen. Diese Leistung nennt man Altenteil. Der Vater ist dann der Altenteiler, da er im Alter sich so einen Teil des Hofes sichert.
Ah, okay. Gut, also ich hätte jetzt tatsächlich nicht gewusst, dass derjenige, der das Altenteil bekommt, der Altenteiler ist. Aber
und als ich vorhin meine Notizen durchging, habe ich ja gelacht, wie ihr euch erinnert. Das haben die Hörerinnen nicht mitbekommen. Weil ich tatsächlich, wisst ihr, was eine arabische Brille ist?
Nee. Kein da Plan. Bin ich wirklich völlig, völlig ratlos.
Okay, und mit dieser Aufgabe, die Auflösung machen wir, wenn die Mikros aus sind und alle anderen können das gerne googeln, aber macht's im Inkognito-Modus.
Nicht im Flugzeug, wo alle zugucken.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt mit meiner Erklärung vom Altenteiler inhaltlich gar nicht so weit
Was?
Das geht doch um Gruppenzuordnung.
Eigentlich gar nicht.
Ja, also, mehr oder weniger, ja, also das Wort teilen hast du gut verstanden, Marcel. Das hast du ganz großartig gemacht.
Ich spule nachher nochmal zurück. Und dann hörst du dir nochmal an, was Mobby vorgelesen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Liebe Grüße aus Bangladesch.
In Sachen Sonnenschein ist eine Studio Lauscher auf Produktion. Idee und Konzeption: Sebastian Thurau. Logo und Fotos: Marcel Dügiert. Musik: Sebastian Thurau. Sounddesign: Benjamin Richter. Produktion: Benjamin Richter.